Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Mit Neokolonialismus vor dem Hintergrund des gerade zu Ende gegangenen vierten EU-Afrika-Gipfels beschäftigt sich unser erster Beitrag von meiner Kollegin Maike. Das erste Kapitel: Frankreich in der Zentralafrikanischen Republik. Völkermord in Ruanda, Kehrtwende in der Aufarbeitung? Das fragte mein Kollege Nils unseren Korrespondenten Bernhard Schmidt. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hier sind die Focus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 8. April 2014 um 12.30 Uhr. Europäischer Gerichtshof erklärt EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ermöglichte die umstrittene Massenüberwachung von BürgerInnen durch die verdachtsunabhängige Aufzeichnung aller Telefon- und E-Mail-Kommunikationen und des Standortes von mobilen Geräten. Der Gerichtshof der Europäischen Union rechtfertigte den Urteil damit, dass diese Richtlinie einen, Zitat, Eingriff von großem Ausmaß und besonderer Schwere in die Grundrechte darstellte. Insbesondere verletzt diese Richtlinie die Grundrechte, Zitat, auf Achtung des Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten, Zitat Ende, die in der Europäischen Grundrechtecharta verankert sind. Die gegenwärtige Fassung der Richtlinie habe diesen Eingriff in die Grundrechte außerdem, Zitat, nicht auf das absolut Notwendige beschränkt, Zitat Ende. Die Vorratsdatenspeicherung betreffe undifferenziert alle Kommunikationsdaten von allen Menschen, ohne sich auf die Bekämpfung von schweren Straftaten zu begrenzen. Die Richtlinie erfordere keine gerichtliche Kontrolle in den Mitgliedstaaten bei dem Umgang der Behörden mit den Kommunikationsdaten. Die Speicherungsdauer von mindestens 6 Monaten und maximal 24 Monaten sei undifferenziert zwischen den Datenkategorien und es gebe keine Garantie dafür, dass die Speicherung nur auf das absolut Notwendige beschränkt würden. Auch könne nicht gewährleistet werden, dass die Daten nicht missbraucht würden. Schließlich erfordere die Richtlinie keine Speicherung auf dem Gebiet der EU, wodurch die Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften nicht gewährleistet werden könnten. Der Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eine Schlappe für die Bundesregierung, die eine solche Vorratsdatenspeicherung im Koalitionsvertrag vorgesehen hatte. Dass dieser Urteil aber nur ein erster Schritt ist, erklärte der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht gegenüber Radio Dreieckland.
Natürlich kann man sich überlegen, ob unter anderen Voraussetzungen eine solche Vorratsdatenspeicherung einfacher oder möglicherweise zu rechtfertigen ist. Aber das ist nicht die Aufgabe des Generalanwalts und auch nicht die Aufgabe des Gerichtshofs, sondern das ist die Aufgabe der Politik. Und ich glaube, angesichts dieses zu erwartenden Urteils, auf das wir jetzt mit Spannung warten, muss man doch die politische Konsequenz daraus ziehen, auch angesichts des NSA-Skandals meines Erachtens, dass die anlasslose Speicherung unserer Leben im Grunde genommen als Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung gescheitert ist.
Internationaler Roma-Tag. Amnesty International kritisiert fehlendes Vorgehen gegen rassistische Angriffe in der EU. Anlässlich des Internationalen Roma-Tages am heutigen 8. April fordert Amnesty International in einem Bericht die EU-Staaten dazu auf, verstärkt gegen wachsende rassistische Angriffe auf Roma zu handeln. Der Internationale Roma-Tag erinnert an die Internationale Roma-Konferenz 1971 in London, in deren Folge Roma-Vertreter aus 14 Ländern die Internationale Roma-Union gründeten. Laut Amnesty habe Roma-feindliche Gewalt in den letzten Jahren deutlich zugenommen, sodass Roma-Gemeinschaften im heutigen Europa oft unter ständiger Gefahr von Pogromen leben. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass europäische Staaten zu wenig gegen Diskriminierung, Einschüchterung und Gewalt gegen Roma vorgehen und diese Menschenrechtsverletzungen manchmal sogar schüren. In den EU-Ländern werde nicht genug über hassmotivierte Angriffe und über rassistische Haltungen in der Polizei ermittelt. Die Europäische Union ihrerseits sei ihren Mitgliedstaaten gegenüber zu unkritisch, wenn es um systematische Diskriminierung von Roma geht. Der Bericht konzentriert sich auf rassistische Übergriffe durch Bürgerinnen und Beamtinnen in Tschechien, Frankreich und Griechenland. In Tschechien fanden im Jahr 2013 zahlreiche rechtsextreme Anti-Roma-Proteste statt, die die Roma-Bevölkerung terrorisierten und bei denen Gewalt ausbrach. In Frankreich leben viele Roma in informellen Siedlungen ohne Wasser- und Sanitäranlagen, die die Polizei regelmäßig gewaltsam zwangsräumt oder die von BürgerInnen belästigt und angegriffen werden. Aus Misstrauen gegenüber der Polizei wagen es Roma oft nicht, Anzeige zu erstatten. In einem griechischen Dorf kam es 2012 und 2013 zu einer Reihe von pogromartigen Übergriffen, bei denen Häuser von Roma mit Molotow-Cocktails, Steinen und Holzbrettern beworfen wurden. Auch da griff die Polizei nicht ausreichend gegen die Gewalt ein.
Spezialkräfte räumen prorussische Besetzung im ukrainischen Donetsk. Übergangspräsident Turchinow hatte die Räumung eines Geheimdienstgebäudes befohlen, das kurz zuvor von prorussischen Aktivistinnen besetzt wurde. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, so das Präsidialamt. Auch in der Stadt Charkow wurde das Hauptverwaltungsgebäude nach Angaben des Innenministers geräumt. Bei Protesten hatten prorussische Aktivistinnen in ostukrainischen Städten öffentliche Gebäude besetzt, die russische Fahne gehisst und eine Volksabstimmung nach dem Vorbild der Krim angekündigt. In Donetsk hatten die BesetzerInnen eine unabhängige Republik ausgerufen. Premier Arseniy Yatsenyuk behauptete am Montag, diese Proteste seien ein Plan, um die Ukraine zu destabilisieren, damit russische Truppen eindringen und das ukrainische Territorium in Besitz nehmen können. Gestern hatte der ukrainische Verteidigungsminister behauptet, ein russischer Soldat habe am Sonntag einen ukrainischen Marineoffizier auf der Krim erschossen. Bei der Besetzung und dem Anschluss der Krim durch Russland kam es bislang zu wenigen tödlichen Auseinandersetzungen zwischen ukrainischer und russischer Armee.
Bundesregierung plant Grundgesetzänderung zur Terrorabwehr. Nach Angaben von Spiegel Online hat die Bundesregierung vor, Artikel 35 des Grundgesetzes zum Katastrophennotstand so zu ändern, um Antiterror-Einsätze der Bundeswehr im Inneren bei entführten Flugzeugen zuzulassen. So dürfte die Verteidigungsministerin allein entscheiden, Militärflugzeuge einzusetzen, um das entführte Passagierflugzeug gegebenenfalls auch mit Warnschüssen zur Landung zu zwingen. Ziel sei es, in Minuten schnelle Anschläge zu vermeiden. Flugzeuge, in denen ausschließlich Terroristen sitzen, könnte die Bundeswehr sogar als äußerstes Mittel abschießen. Laut dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium habe das Bundesverfassungsgericht selbst diese Lösung nahegelegt.
Bundeskabinett will doppelte Staatsbürgerschaft beschließen. Heute will das Bundeskabinett eine Gesetzesänderung zur doppelten Staatsbürgerschaft vorschlagen. Kinder, die in Deutschland von ausländischen Eltern geboren wurden, dürften demnach dauerhaft beide Pässe behalten. In der gegenwärtigen Gesetzeslage müssen sie sich vor dem 23. Geburtstag für eine Staatsangehörigkeit entscheiden.
Das erste Kapitel. Frankreich in der Zentralafrikanischen Republik. Seit der Dekolonisierung in den 1960er Jahren hat Frankreich auf dem afrikanischen Kontinent an die 50 militärische Einsätze durchgeführt. Machthaber werden von dem ehemaligen europäischen Mutterland nach Belieben ein- und wieder abgesetzt. Durch sogenannte vernetzte Entwicklung, das heißt die Kooperation zwischen Verteidigungs- und Entwicklungsministerium, finden auch von Deutschland ausgehend militärische Einsätze, beispielsweise in Somalia, statt. Neokolonialismus vor dem Hintergrund des gerade zu Ende gegangenen 4. EU-Afrika-Gipfels am 2. und 3. April in Brüssel. Ein Beitrag von meiner Kollegin Maike.
Es gibt einige Reichtümer. Aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen, seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
Vergangenen Mittwoch und Donnerstag fand in Brüssel der 4. EU-Afrika-Gipfel statt. Die Repräsentantinnen und Repräsentanten von mehr als 90 Staaten der Europäischen und der Afrikanischen Union trafen sich unter dem vielsagenden Motto »In Menschen, Wohlstand und Frieden investieren«. Auf die Frage hin, wie denn bei einem Kontinent mit 54 Staaten selektiert wird, erwiderte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, Zitat, »Mit Diktatoren arbeiten wir nicht zusammen«. Dieser lässt seinerseits mit Aussagen wie »Afrika ist ein Chancenkontinent, aber mit großen Krisen« ernsthaft Zweifel an seiner Kompetenz aufkommen. Und tatsächlich weist wohl nichts darauf hin, dass Müller bis zu seiner Ernennung zum Minister Berührungspunkte mit den Bereichen internationaler Zusammenarbeit hatte. Inzwischen regiert die GroKo seit über 100 Tagen. Im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels am 2. April ließ Müller verlautbaren, Militär schafft Stabilität, aber keinen Frieden und Sicherheit. Obwohl selbstverständlich eine vernetzte Entwicklung, das heißt die Kooperation mit dem Verteidigungsministerium, stattfindet. Ursula von der Leyen kündigte im Januar militärische Hilfe aus humanitären Gründen an. Zitat, wir können nicht zur Seite schauen, wenn Mord und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind, so die Bundesverteidigungsministerin. Über eine deutsche Beteiligung an der militärischen Ausbildungsmission der EU in Somalia entschied der Bundestag übrigens am gestrigen Donnerstag, den 3. April. Und dabei stimmten Müller und von der Leyen sowie fast die gesamte CDU-CSU-Fraktion für den Einsatz.
Die Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also. Genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen.
Völlig außer Acht gelassen wird in dem Diskurs um Elend, Krisen und Probleme auf dem afrikanischen Kontinent leider immer, nennen wir es, das erste Kapitel. Die Kolonisierung durch Europäerinnen und Europäer Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, auch Frauen waren an der systematischen Vernichtung ganzer Völker, Kulturen und der Infrastruktur durchaus beteiligt. Sie agierten vielleicht eher im Hintergrund, beispielsweise in der Umerziehung der vermeintlich minderwertigen Afrikanerinnen und Afrikaner, standen ihren Männern aber in Sachen Brutalität in nichts nach. Das belegen zahllose Dokumente. Doch selbst nach der Dekolonisierung wollen die europäischen Besatzerinnen und Besatzer nicht von ihren sogenannten Überseeprovinzen lassen. Das Beispiel Zentralafrikanische Republik. Noch nach der Unabhängigkeit des Landes von der Kolonialmacht im Jahr 1960 verhalf Frankreich dem damaligen Colonel Bokassa zum Amt des Präsidenten. Yannis Thomas vom Verein Survie setzt sich kritisch mit der französischen Außenpolitik in Afrika auseinander und prangert das an, was in den Medien oft als France-Afrique bezeichnet wird. Also die Verstrickung von französischen Politikern und Politikerinnen und Managern multinationaler Firmen mit korrupten afrikanischen Eliten.
Die Einmischung Frankreichs in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean Bedel, Bokassas Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden.
Die frühere Kolonialmacht Frankreich war bis 1997 an Militärrevolten, Umstürzen und Umsturzversuchen im Land zum Teil beteiligt.
1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé, der 10 Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind 10 stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. Ange-Félix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Bozizé abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs.
Am 24. März 2013 nahm die Rebellenkoalition Séléka den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bangui ein, stürzte Bozizé und übernahm die Macht.
Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab. Denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert, die nichts gegen den Sturz von Bozizé unternommen haben.
Diese Geschichte steht nur beispielhaft für unzählige weitere, in denen Kolonialmächte in ihren afrikanischen Einflussgebieten nach Belieben Machthaber ein- und wieder absetzen.
Tel un esclave qui broie du noir, une pomme qui se prend pour une poire, le père Fouras qui perd la mémoire, un mec normal exposé dans une foire. Je mange le pâté par les racines, je m'en fous de la vie, mon crayon a mauvaise mine.
Völkermord in Ruanda, Kehrtwende in der Aufarbeitung. Am gestrigen Montag fanden in Ruanda die Gedenkfeierlichkeiten 20 Jahre nach dem Völkermord an den Tutsis statt. Am Abend des 6. April 1994 wurde das Flugzeug des damaligen ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana über der Hauptstadt Kigali abgeschossen. Dies gilt als Auslöser des Völkermords. Bei den Gedenkfeierlichkeiten zündeten UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und der ruandische Präsident Paul Kagame eine Flamme des Gedenkens, die 100 Tage lang brennen soll, an. Denn so lange dauerte der Völkermord 1994, bei dem 800.000 bis 1 Million Menschen, hauptsächlich Tutsi, ermordet wurden. Kurz vor den Gedenkfeierlichkeiten kam es zu einem diplomatischen Eklat zwischen Frankreich und Ruanda, als der ruandische Präsident Kagame in Jeune Afrique behauptete, Frankreich und die französischen Soldaten seien mitschuldig an dem Völkermord. Daraufhin untersagte die französische Regierung der Justizministerin, zu den Feierlichkeiten nach Ruanda zu reisen, woraufhin der ruandische Präsident den französischen Botschafter auslud. Französische Ermittlungen haben vor einiger Zeit ergeben, dass der Präsident von seinen eigenen Leuten abgeschossen worden ist. Aber was bedeutet das? Warum wurde überhaupt so erbittert darum gestritten, ob nun Tutsi, Rebellen oder Hutu-Milizen den Präsidenten um die Ecke gebracht haben? Schließlich war zu diesem Zeitpunkt das Massaker schon vorbereitet. Milizen waren geschult, Macheten besorgt und Todeslisten angelegt. Was spielt also die neue Erkenntnis Frankreichs, dass es Hutu-Milizen waren, die ihren eigenen Präsidenten abgeschossen haben, überhaupt für eine Rolle? Das erklärte Pariser Autor und Journalist Bernhard Schmidt in einem Beitrag von Nils Wetzel.
Die nun widerlegte These, Tutsi-Rebellen der ruandischen Patriotischen Front, RPF, unter dem heutigen Präsidenten Kagame hätten seinen Vorgänger abgeschossen, erklärt die Tutsi praktisch für Selbstschuld an dem an ihnen verübten Genozid. Dies ist so nun nicht mehr haltbar, wie der Autor und Journalist Bernhard Schmidt aus Paris uns trotz seiner heftigen Erkältung erklärt.
Also die neuen Erkenntnisse des Untersuchungsministers Trevidic bedeuten eigentlich einen Zusammenbruch, eine Implosion der bisherigen geschichtsrevisionistischen staatsoffiziellen These in Frankreich. Diese beruhte ja darauf, dass gesagt wurde, erstens, die Tutsi-Rebellenarmee FPR habe das Attentat begangen und zweitens, dies habe den Völkermord als spontane Gegenreaktion ausgelöst. Die erste Hälfte dieser vermeintlichen Wahrheit bricht nun weg. Die zweite Hälfte war ohnehin reine Ideologie und angreifbar, weil der Völkermord natürlich keine spontane Reaktion darstellte, sondern über 3-4 Jahre hinweg vorbereitet worden war, wie nachweisbar ist.
Aber welche Interessen verfolgte denn Frankreich mit seinem Geschichtsrevisionismus? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die historische Rolle Europas in Ruanda werfen. Die beginnt schon mit der Ethnisierung sozialer Konflikte, wie Bernhard Schmidt bereits 2006 im Interview mit Radio Dreieckland feststellte.
Die Belgier hatten es erst so hingedreht, dass sie sagten, die Tutsi sind halt die geborene Elite und wir schanzen alle Führungsposten den Tutsi zu. Und dann hat man eine Geschichte konstruiert, wonach das immer die sozusagen die Aristokratie, die einheimische Elite gewesen sei.
Mit dieser Konstruktion hatten bereits die deutschen Kolonialherren begonnen, wie Sven Sattler auf Freiburg Postkolonial klarstellt.
Es gab die Zuordnung Hutu und Tutsi schon vor der Kolonialzeit, das ist ganz sicher. Und das Ganze war ein hochkomplexes, auch hierarchisches System. Klar ist, dass die Menschen aber auch vom Hutu zum Tutsi werden konnten. Im Gegensatz dazu, nach der Kolonialzeit stand es dann auch im Ausweis drin, wer Hutu und wer Tutsi ist. Diese Starre und Dichotomie, die es dann einnimmt und dieser absolute Herrschaftsanspruch, den die Tutsi zugesprochen bekommen und dann auch viele von ihnen für sich dann auch selbst reklamieren, das war vorher nicht so.
Haben europäische Mächte in der Kolonialzeit also noch eine Vorherrschaft der Tutsi-Minderheit verfestigt, änderte sich das schlagartig mit der Unabhängigkeit Ruandas.
Und bei der Unabhängigkeit hat sich das dann umgekehrt. Das heißt, Parteien, die die Mehrheitsbevölkerung vertreten sollten, haben dann so einen Hutu-Nationalismus geschaffen, wo sie begründet haben, warum die Tutsi immer der Grund allen Übels, der Ursprung aller sozialen Probleme, aller gesellschaftlichen Probleme, allen Übels gewesen seien. Und Belgien und auch Frankreich haben sich dann mit diesen Kräften verbündet, weil sie eben damit sozusagen ihren Frontenwechsel bewiesen hatten und ihren Einfluss nach der Unabhängigkeit wahren konnten.
Für die Tutsi-Minderheit erwies sich dies als fatal.
Es hat schon Massaker an Tutsi gegeben bei der Unabhängigkeit 1959 und 1963 und deswegen Tutsi, die in dieses Nachbarland Ruanda geflüchtet waren und die von dort aus den Krieg gegen das ruandische Regime, das also ein ethnisch-nationalistisches und rassistisches Regime war, führten.
Aber was veranlasste Frankreich hier sogar militärisch zu intervenieren?
Man muss wissen, dass Frankreich also der Hauptverbündete war und militärisch sehr präsent war in Ruanda, als es zu diesem Völkermord gekommen ist. Es gab enge persönliche Beziehungen zwischen dem Präsidenten Habyarimana, also unter dessen Regime die extremistischen Milizen sich schon gegründet hatten, die aber dann die Macht übernommen hatten, indem sie sich seiner entledigt haben. Es gab enge Verbindungen zwischen dessen Familie und der Familie von Präsident François Mitterrand, zum Beispiel zwischen den beiden Präsidentensöhnen. Und Frankreich hat vor allem Ruanda als Frontstaat in der Aufteilung der Interessensphären in Afrika betrachtet, weil zwischen Ruanda, das traditionell französischsprachig war, und Uganda, was dem anglophonen Raum in Afrika zugehört, verläuft eben die Sprachgrenze und damit die historische Grenze zwischen den Einflussblöcken des französischen und des britischen Kolonialismus. Und in Teilen des französischen Staatsapparates gab es eben die Position, dass man sagte, also der FPR ist einerseits marxistisch, der hat sich zumindest verbal in der Rhetorik zum Marxismus bekannt, andererseits englischsprachig und wird von einem englischsprachigen Land von Uganda kontrolliert und deswegen ist es ein Komplott, um die französische Einflusssphäre zu reduzieren. Und was wichtig ist, es waren französische Militärs, die eine gewisse Tradition haben, also aus den Kolonialkriegen der 60er Jahre und der Kolonialkriegstradition in Algerien. Und die waren zum Teil die Offiziere, also die französischen Militärberater, die dann die Ruander in diese Milizen die den Völkermord verübt haben, gepresst und organisiert haben, weil es eben zu dieser Theorie der antisubversiven Kriegsführung dazugehört.
Zudem hat Ruanda auch eine nicht unwesentliche militärische Bedeutung in der Region.
Ruanda ist zwar ein kleines Land, hat aber eine gewisse Bedeutung, unter anderem als Zwischenstation für Waffenlieferungen in Afrika und als Gebirgsfestung, von der man aus einen Teil des Ostens, des heutigen Kongo-Demokratische Republik, kontrollieren kann. Also Ruanda hatte eine strategische Bedeutung, die über die geografische Dimension dieses relativ kleinen Landes hinausgeht. Also Frankreich hat ja auch dann eine Militäroperation während des Genozids bzw. am Ende durchgeführt, die Opération Turquoise, die im Juni 1994 beginnt, hat dann aber erwiesenermaßen nicht die noch überlebenden Tutsi, die also dem Völkermord zum Opfer fielen, geschützt. Also zum Teil gingen noch Massaker weiter, nachdem die französischen Elitetruppen dort gelandet sind.
Das nun recht klare Eingeständnis, dass die von Frankreich gestützten Hutu-Milizen alleine für den Völkermord verantwortlich sind, ist damit als ein wichtiger Schritt zu betrachten, dass Frankreich sich seiner historischen Verantwortung stellt.
Das muss es ja, weil es eine diplomatische und politische Zeitbombe war. Der offizielle Geschichtsrevisionismus ließ sich kaum aufrechterhalten. Und es gab ja in den 2000er Jahren massive Kritik aus Großbritannien, aus den USA, natürlich aus Ruanda. Ich glaube, aus diplomatischen Gründen hat Frankreich sich bereits erklärt, sozusagen seine nicht haltbare offizielle These fallen zu lassen.
Die weiteren Konsequenzen dieser neuen Entwicklung sind noch nicht vollkommen abzusehen. So haben Berater des Präsidenten Kagame bereits eine Klage gegen den Untersuchungsrichter Bruguière angeregt, der in Frankreich für diesen Geschichtsrevisionismus stand. Es ist auch davon auszugehen, dass Opferverbände Entschädigungszahlungen von der Seite Frankreichs fordern werden.
Mis colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo viviremos en esta absurda derrota sin final? Semanas, tres semanas o 40.000 mañanas que pringue la madre de Dios. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir?
Europa hat mit dem Kolonialismus Afrika manche Wunden geschlagen. Geben wir Acht, dass nicht noch einige dazukommen. Europa und Afrika standen heute ein bisschen im Zentrum unseres Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tristemente iban a morir democráticamente y yo.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.